Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema: Gibt es einen Fußballgott? Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Stadionpfarrer Eugen Eckert.
Hallo, guten Tag.
Eugen, eine Frage zuerst. Man entscheidet sich ja ganz bewusst für den Beruf des Pfarrers. Gab es dann auch noch eine Entscheidung, sich bewusst für den Stadionpfarrer zu entscheiden? Oder war das einfach eher dann eine Anfrage der Kirche oder des Fußballvereins?
Nein, es war eine Anfrage der Kirche. Als das Frankfurter Stadion, das Waldstadion, umgebaut wurde zum WM-Stadion 2006 für das Sommermärchen, wurde eine Kapelle vorgesehen. Und kurz vor der Einweihung stand plötzlich die Frage im Raum, wenn die Presse fragt, was soll da stattfinden? Wer beantwortet das? Und dann hat die Kirchenleitung unserer Hessischen Kirche mich ausgedeutet und gefragt und gebeten, ob ich diese Arbeit machen könne.
Das heißt also nicht, deine Gemeinde liegt rund um das ehemalige Waldstadion, sondern das ist nur ein Ort, wo du wirkst.
Genau, ich war zu dem Zeitpunkt an der Goethe-Universität in Frankfurt als Pfarrer für Studierende zuständig und bin dann mit einer halben Stelle ins Stadion abgesandt worden.
Was kann man denn da so in einer Kapelle alles machen, was man natürlich sonst vermutlich in der Kirche auch machen kann, aber irgendwie ist es da doch ein bisschen anders, oder?
Ja, also erstmal, es gibt ja keine Wohngemeinde, es gibt keinen Glockenturm, es gibt auch keine Möglichkeit, sonst Werbung zu machen. Aber die Fangemeinde hat relativ schnell mitbekommen, dass es diese Stadionkapelle prominent in der Haupttribüne gibt. Und dann gab es einerseits das ganz typisch Kirchliche, sehr viele Taufen, also demnächst werde ich die 250. Taufe haben, sehr viele Hochzeiten. Heute gerade bin ich nach einer Trauerfeier wieder gefragt worden. Also das ist einmal das Typische. Und dann, was außergewöhnlich und ganz viel stattfindet, ist, dass Gruppen zu mir kommen, Konfirmandengruppen von Kolleginnen und Kollegen, nicht nur aus Hessen-Nassau, sondern jetzt waren aus Thüringen Leute da, aus der Kursen-Waldeckschen Kirche und so weiter. Schülermannschaften, jetzt demnächst werde ich sogar nach Wetzlar an die Schule gehen, weil unser Stadion bearbeitet wird mit einer Veranstaltung und da konnten die Schülerinnen und Schüler nicht kommen. Da fahre ich dann hin, um den Unterricht zu gestalten. Und es gibt keinen katholischen Kollegen, obwohl die Kirche ökumenisch eingerichtet worden ist, also von der katholischen und evangelischen Kirche. Also betreue ich auch die katholischen Gruppen, Firmlingsgruppen zum Beispiel.
Super. Nun ist es ja ein besonderer Ort, da kann man ja nicht einfach hingehen. Wie und in welcher Form ist diese Stadionkapelle zugänglich?
Also sie ist in der Haupttribüne und sie ist zunächst mal grundsätzlich jeden Tag zugänglich. Und jetzt gibt es die Ausnahmen. Die Ausnahmen sind natürlich die Spieltage. Die Ausnahmen sind auch im Sommer Konzerte, die stattfinden. Also immer wenn große Veranstaltungen stattfinden, kann die Kapelle nicht erreicht werden, weil dann das Stadion gemietet ist und dann Security-Leute das auch verhindern. Aber ich würde sagen, an ungefähr 280 Tagen im Jahr kann man diese Kapelle sich anschauen. Da gibt es einen Pförtner, muss man Bescheid sagen, dass man in die Kapelle möchte und dann stehen die Türen offen.
Es ist aber jetzt nicht nur eine Kapelle, wo du sagst, das sind überwiegend Eintrachtler, die dann in der Richtung sich irgendwie christlich verbunden fühlen.
Nein, also es ist erstmal so, dass diese Kapelle entdeckt wird durch Stadionführungen, die über das Eintracht Frankfurt Museum stattfinden. Jede dieser Stadionführungen geht auch in die Kapelle. Dann ist diese Kapelle natürlich mehrfach in der Presse vorgestellt worden, in der Stadionzeitung, durch die Hessenschau, durch die Tageszeitungen, also FAZ, Frankfurter Rundschau und so weiter. Und dann macht man in aller Regel, wenn es Veranstaltungen geben soll, mit mir einen Termin aus. Und der muss natürlich auch kommuniziert werden mit der Stadionregie. Und dann kann die Veranstaltung stattfinden.
Jetzt bin ich ja auch selbst Pädagoge und da gibt es ja diese wunderbaren Einheiten zum Thema Ähnlichkeiten und Unterschiede von Fußball und Religion. Sind die für dich auch sichtbar?
Aber unbedingt. Also das hängt ja jetzt erstmal von außen betrachtet an einem Spieltag damit an, dass die Fans sich auf einen Weg machen. Sie pilgern hin, dorthin, wo der heilige Rasen ist. Und dann gibt es natürlich eine Liturgie des Fußballs. Es gibt die Fangesänge, es gibt die Vorsänger wie in der Kirche, die Kirchenmusiker, die ein Stück anspielen. Es gibt die liturgische Kleidung, es gibt die Fahnen, die geschwungen werden und so weiter. Aber für mich geht es auch inhaltlich noch viel weiter, weil ein Spiel ja 90 Minuten dauert, wie Sepp Herberger, der alte Bundestrainer, mal gesagt hatte. Da gibt es einen Anpfiff und einen Abpfiff. Und das ist eigentlich auch wie unser Leben. Es gibt das Geborenwerden und das Sterben. Und ausgerechnet ein Psalm der Bibel sagt, unser Leben wird 70, wenn es hochkommt 80 Jahre, heutzutage mit besserer Medizin 90 Jahre. Und genau wie wir eine Spielzeit von 90 Minuten zur Verfügung haben, haben wir eine Lebenszeit von 90 Jahren. Und dann entscheidet sich, was wir aus dieser Zeit machen.
Wie viel Trost muss ein Seelsorger der Gemeinde, in Anführungsstrichen dort der Gemeinde, spenden, weil natürlich nicht immer alle als Gewinner vom Platz gehen?
Naja, also eigentlich ist es so, wenn man ein Fairplay befürwortet, und ich bin Fairplay-Botschafter für den Hessischen Fußballverband, also weiß ich genau, wovon ich rede, dann weiß man auch, dass es gute Tage gibt und schlechte Tage. Dann weiß man, dass es Höhen und Tiefen gibt, und dann muss man auch akzeptieren, wenn die anderen den besseren Tag haben oder mehr Glück haben, denn die Mannschaft, die antreten, sind ja keine Maschinen. Die Spieler sind keine Maschinen, sondern sind Menschen, die möglicherweise ein krankes Kind hatten oder Krach mit ihrer Freundin hatten oder sonst was, und die dann ihre Leistung auch nicht abrufen können oder gerade von der Verletzung gekommen sind. Ja? Also das heißt mit anderen Worten, Trost muss immer auch verbunden sein mit dem Verständnis dafür, welche Faktoren einwirken können, dass ein Spiel entweder gut ausgeht oder nicht gut ausgeht.
Nun haben wir ja oft Fußballer mit Gesten, die Richtung Himmel gehen oder sich bekreuzigen. Ist es dann auch so, dass Spieler vor dem Spiel in diese Kapelle gehen?
Nein, Spieler kommen nicht dorthin, denn die Kapelle liegt auf der Erdgeschossebene und die Spieler kommen auf der tieferen Ebene, praktisch auf der Kellerebene an. Und die sollen auch fokussiert sein aufs Spiel. Auf der Erdgeschossebene läuft Publikum herum. Und was man nicht braucht vor einem Spiel, ist Autogrammwünsche oder Fotowünsche, sondern die Spieler sollen sich ganz aufs Spiel fokussieren können, und deswegen kommen die gerade an Spieltagen gar nicht in die Kapelle.
Und bist du manchmal an Spieltagen auch dann vor Ort?
Nein, ich persönlich bin da, ich habe eine Arbeitskarte und führe auch Gespräche und berate, aber die Kapelle wird an Spieltagen, an Fußballspieltagen nicht genutzt, weil man sagt, die Haupttribüne ist ein sensibler Bereich, da sitzen Menschen, die politisch hochkarätig tätig sind oder in Betrieben hochkarätig tätig sind. Und 90% der Fans sitzen eben gerade nicht in der Haupttribüne. Da sagt man, man kann ja nicht einen Gottesdienst für die oberen 10.000 machen, sondern da muss man dann eben akzeptieren, dass die Kapelle zwar offen steht, aber keine Andacht oder kein Gottesdienst stattfindet.
Und wie viele Menschen gehen da überhaupt rein?
Also es sind 28 Stühle von einem Kunstprofessor vorgesehen, aber wenn etwas größere Veranstaltungen sind, kann ich bis zu 90 Menschen dort aufnehmen. Und wenn es richtige Großveranstaltungen sind, gehen wir manchmal in die sogenannte Welcome Zone vor der Kapelle, da passen 1.000 Leute hin. Oder bei ganz besonderen Gelegenheiten, zum Beispiel bei Public Viewing, gibt es auch Gottesdienste im Stadion selbst.
Jetzt hast du ja schon angesprochen, Public Viewing, wir sind im Europameisterschaftsjahr. Welche Aufgaben kommen da auf einen zu?
Wir sind jetzt gerade dabei, einen tollen ökumenischen Gottesdienst vorzubereiten, der am 23. Juni am Eisernen Steg Open Air in Frankfurt stattfindet. Das ist der Tag, an dem abends in unserem Stadion die deutsche Elf gegen die der Schweiz antritt. Das ist also das letzte Gruppenspiel. Also einmal dieser Gottesdienst, und dann sind wir dabei, als Evangelische Kirche in Deutschland eine witzige Plattform zu entwickeln. Da können deutsche Gastgeberinnen und Gastgeber Menschen aus dem europäischen Ausland, Fußballfans, einladen, bei ihnen zu Gast zu sein und sich so kennenzulernen. Denn wir sagen, dass so eine Fußball-Europameisterschaft ja auch die Chance ist, an europäischen Brücken mitzubauen, dass man sich untereinander kennenlernen kann aus einem Land und mit dem anderen Land. Also eine spannende Aufgabe, an der ich ja auch mitwirke.
Jetzt haben wir ja den Titel mit Augenzwinkern genannt. Gibt es einen Fußballgott? Deine Meinung dazu?
Ja, in Frankfurt hatten wir natürlich einen, der heißt Alex Meyer. Das war dann immer so, wenn die Mannschaftsaufstellung vorgestellt wurde und dann seine Nummer aufgerufen wurde, dann hieß es immer, und die Nummer so und so viel ist Alex. Und dann hat die Menge skandiert, Meyer, Fußballgott. Der Alex Meyer, der hat sich aber nie als Gott empfunden. Und wer sich ein bisschen in der Geschichte auskennt, weiß, dass dieser Begriff schon seit 1954 durch die Medien geistert. Damals hat der Fußballreporter Herbert Zimmermann den tollen Torhüter Toni Turek einen Fußballgott genannt, weil er keinen Ball durchgelassen hat, außer den Zweien. Aber die deutsche Mannschaft hat ja drei geschossen, also ist Weltmeister geworden. Also der Begriff Fußballgott, den betrachte ich auch mit Augenzwinkern. Menschen haben Lust, etwas, was ganz besonders ist, ganz besonders wertvoll, ganz besonders kostbar, mit den höchsten Begriffen zu versehen, die sie haben. Und dass dann der Gott eine Rolle spielt, oder Diego Maradona hat ja mal gesagt, das war halb der Kopf von Diego und halb die Hand Gottes, als er ein illegales Tor für Argentinien erzielt hat bei der WM. Also der Begriff ist da. Aber ich betrachte ihn allenfalls mit Augenzwinkern.
Und es spricht man ja auch oft von einer Vergötterung der Fans in Bezug auf die Fußballspiele. Sicherlich bei den Männern anders wie bei den Frauen. Ist es positiv, wenn es auch dann positive Vorbilder sind?
Ja, dass wir Vorbilder haben, ist ja was Gutes, dass wir uns orientieren. Und hoffentlich sind die Vorbilder auch wirklich geeignet, Vorbilder zu sein. Eine Vergötterung halte ich selbst für übertrieben, denn jeder Mensch hat natürlich seine Grenzen und Schwächen. Über Alex Meyer hat die Frankfurter Rundschau mal geschrieben, als er verletzt war, die Achillesferse des Fußballgottes. Also er hat eben ist auch eine verletzliche Persönlichkeit, eine verletzte Persönlichkeit gewesen. Und deswegen sollte man immer ein bisschen aufpassen, Respekt vor denen, die etwas richtig gut können, ob die jetzt gut singen können oder gut Musik machen können oder tanzen oder eben Fußball spielen oder eine andere Sportart betreiben können. Respekt vor denen ist immer angezeigt, denn es ist was Kostbares und Besonderes, aber Vergötterung ist übertrieben.
Wunderbar. Und wenn jetzt jemand sagt, den Eugen Eggert, den will ich mal erleben, oder in welcher Form kann ich da Kontakt aufnehmen, um ihn auch vielleicht mal in dieser Kapelle zu erleben? Wie geht das?
Also das Einfachste ist, mir eine E-Mail zu schreiben. Das ist mein Vor- und Nachname in einem Wort geschrieben, Eugen Eckert. Dann kommt das @ und dann gmx.net. Und dann kann ich, je nachdem, was ansteht, eine Verabredung treffen.
Das heißt also, man hat auch die Möglichkeit, aus meinem Blickwinkel mit Schulklassen da mal einen Besuch abzustatten.
Ganz genau. Also es kommen in jeder Woche mindestens 5 oder 6 Gruppen. Es gibt Grenzen, zum Beispiel, wenn jetzt die UEFA-Europameisterschaft kommt, wird ab dem Bundesligaspielende die UEFA das Stadion übernehmen und dann können keine Gruppen mehr kommen. Oder wenn die Konzertsaison stattfindet, wo ganz viel Aufbau und Abbau von Bühnen und Technik der Fall ist und viele Lastwagen auf dem Gelände unterwegs sind, da können Gruppenbesuche auch nicht organisiert werden. Aber während des normalen Bundesligaspielbetriebs gibt es immer Möglichkeiten.
Wunderbar. Das war heute unsere Sendung. Gibt es einen Fußballgott? Mit dem Stadionpfarrer Eugen Eckert. Herzlichen Dank für die Auskünfte. Weiterhin viel Erfolg bei dieser wichtigen Arbeit. Und natürlich, dass am Ende die Fangemeinde Gottes immer größer wird.
Vielen herzlichen Dank. Wollen wir hoffen, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen.